Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio ist Ursula Welter. Guten Morgen und willkommen. Wer ein Wörtchen mitreden will in Sachen Zukunft Europas, kann das künftig im Bürgerdialog der EU tun. Wie und warum, erklären wir gleich. Wie umgehen mit den europäischen IS-Kämpfern in syrischen Lagern, vor allem den Frauen und Kindern? In vielen Hauptstädten Europas wird darüber weiter gestritten. Und wir schauen nach Spanien. Wie geht es jetzt weiter, nachdem die Immunität der prominenten Katalanen im Europaparlament aufgehoben wurde? Eine Zeremonie steht heute im Kalender führender EU-Politiker. 13 Uhr. Kommissionspräsidentin, Ratspräsident, Parlamentspräsident geben den Startschuss für die Konferenz zur Zukunft Europas. Peter Kapern in Brüssel, was ist die Idee dahinter und wer hatte diese Idee?
Na, diese Idee hat eigentlich zwei Wurzeln. Wenn wir uns an den letzten Europawahlkampf erinnern, da ging es ja nicht in unwesentlichen Teilen um die Frage, soll es eigentlich einen gemeinsamen Spitzenkandidaten aller nationalen Parteien für diese Europawahlen geben? Wer soll das sein? Wie stellt man ihn auf? Und es ging um die Frage, soll es denn nicht auch transnationale Listen geben? Also müsste man nicht dafür sorgen, dass Parteien nicht nur in ihren Ländern für das Europaparlament antreten, sondern grenzüberschreitend, eine Idee von Emmanuel Macron. Das hat jedenfalls die Frage der demokratischen Verfasstheit Europas auf die Tagesordnung gesetzt. Und als dann die Bürger in einem viel höheren Maße an die Wahlurnen strömten, und das ist die zweite Wurzel dieser Konferenz, da fühlte man sich beauftragt, solche Fragen, diese Frage und ähnliche Fragen tatsächlich in einem großen Diskurs zu lösen. Und schon war dann die Idee der Konferenz zur Zukunft Europas geboren.
Dass die Bürger mehr Mitspracherecht wollen, das hat auch gerade gestern eine frische Untersuchung ergeben. Das liegt irgendwie auf der Hand und trotzdem hat das Ganze lange gedauert. Das sollte eigentlich schon vor 10 Monaten starten.
Es hat einen langen und unseligen Streit darüber gegeben, wer denn diese Konferenz für Europa anführen soll. Da war immer gesetzt, war eigentlich gesetzt und von Frankreichs Staatspräsident Macron auch befördert worden, Guy Verhofstadt, der Top-Liberale hier im Europaparlament. Viele, viele Jahre sitzt er für die Liberalen, der ehemalige belgische Ministerpräsident hier im Europaparlament. Und der sollte diese Konferenz leiten. Aber darüber konnte keine Einigung hergestellt werden. Einerseits, weil Verhofstadt ein ausgewiesener Föderalist ist und alle, die Europa skeptischer betrachten, jedenfalls diesen Entwicklungsstrang Europa skeptischer betrachten, die sagten, nein, Verhofstadt ist nicht die richtige Person dafür. Und dann gab es andere Einwände. Beispielsweise hat man in der EVP nicht vergessen, dass Verhofstadt der Erste war, der in der Partnerschaft mit Macron die Spitzenkandidaten-Idee untergraben hat und damit Manfred Weber, den Spitzenkandidaten der EVP, mutmaßlich das Amt des Kommissionspräsidenten gekostet hat. Also Verhofstadt war nicht durchsetzbar. Dann hat es viele andere Erwägungen gegeben, wer es machen könnte. Jetzt ist man auf die Idee gekommen, aus allen EU-Institutionen einen Präsidenten zu berufen. Sie haben die drei ja schon genannt, die heute Mittag den feierlichen Startschuss zur Konferenz Europas geben werden. Und das hat eben so lange gedauert.
Jetzt also der Kompromiss. Dann schauen wir mal darauf, wie das Ganze laufen soll. Es wird Dialoge geben, Konferenzen, auch online bis in alle Ecken des Kontinents. Aber im Zentrum sollen repräsentative Bürgerpanels stehen. Was ist damit gemeint?
Ja, da gibt es politische Vorbilder in Frankreich, in Irland, auch hier in Ostbelgien, die Bürgerräte. Da werden Bürger tatsächlich ausgelost im Zufallsverfahren, die dann aber gleichzeitig tatsächlich repräsentativ für die Bevölkerung stehen, also nach Einkommen, nach Bildung, nach Alter, nach Geschlecht. Und denen werden Fragenkataloge vorgelegt, die sie diskutieren sollen. Das soll so passieren auf europäischer Ebene. Mehrere solcher Bürgerpanels, die sich mit unterschiedlichen Themenpaketen befassen, die sind noch nicht genau definiert inhaltlich, aber man ahnt, worauf es hinausläuft. Es wird ein Bürgerpanel geben, das sich der Frage des Klimaschutzes widmet. Ein anderes wird sich der Digitalisierung widmen. Ein drittes der Gesundheitspolitik und eben auch eines der demokratischen Verfasstheit und der Arbeitsweise der Europäischen Union. Und diese Bürgerpanels sollen solche Fragenpakete diskutieren und in klare Formulierungen gießen, die man dann als politischen Auftrag verstehen kann.
Und dann gibt es dann noch die politische Vollversammlung. Wie arbeiten die mit den Bürgerpanels wiederum zusammen?
Das ist der Adressat dieser politischen Forderungen, die da formuliert werden von den Bürgern. Und deren Aufgabe wird es sein, diese aus den Bürgerdialogen stammenden Ideen tatsächlich in politisch handhabbare Konzepte zu gießen. In dieser politischen Vollversammlung werden vertreten sein Abgeordnete des Europaparlaments, Vertreter der Kommission, der nationalen Regierung, der nationalen Parlamente. Und es werden angeflanscht sein Vertretungen der Zivilgesellschaft aus ganz Europa. Und die sollen sozusagen aus den Bürgerideen für Europa tatsächlich handhabbare politische Konzepte zu machen.
Und heute geht's los. Die Bürgerinnen und Bürger Europas sollen über die Zukunft Europas reden, mitreden. Heute startet der Bürgerdialog der Europäischen Union. Danke, Peter Kapern, nach Brüssel. »22.000 Kinder ehemaliger IS-Kämpfer aus 60 Ländern befinden sich in den Lagern Nordsyriens, darunter ca. 680 Kinder europäischer Nationalität. Die Zahlen nennt das Egmont-Institut in Brüssel. Hierzulande und in vielen europäischen Hauptstädten wird gewarnt, gerade die Kinder könnten sich in den Lagern weiter radikalisieren und damit wachse die Terrorgefahr.« Andere sagen, die Terrorgefahr bestehe gerade darin, die Frauen und Kinder aus dem Dunstkreis der Dschihadisten nach Belgien, Schweden, Österreich oder auch Frankreich zurückzuholen. Eine Debatte, die schon lange anhält, während sich die humanitäre Lage zuspitzt. Burkhard Birke berichtet.
Das Lager Al-Hol ist kein Platz für Kinder. Und diese Kinder sind nicht schuld an ihrer Situation. Wir appellieren an die Staaten, das Richtige zu tun und diesen Kindern ein Leben und eine Zukunft zu geben, die sie verdienen. Salam al-Janabi von UNICEF schlägt Alarm. Die Lage wird immer dramatischer. Letzte Woche starben 3 Kinder in Al-Hol bei einem Feuer. 15 weitere wurden verletzt.
They have no access to education, no sight of a future.
Die Kinder gehen auch nicht zur Schule, haben keine Zukunft, wenn sie in den Lagern bleiben. Sie sind traumatisiert durch das, was sie erlebt haben. So Salam al-Janabi, der Vertreter des UN-Kinderhilfswerks UNICEF in Syrien. Die Hygiene in den Lagern lässt zu wünschen übrig. Die klimatischen Bedingungen sind extrem, es gibt Versorgungsengpässe. Und dennoch scheint auch den meisten europäischen Regierungen das Schicksal dieser Kinder und ihrer zum Dschihad ausgereisten Eltern gleichgültig. Thomas Renard vom Egmont-Institut.
L'ensemble des pays européens sont alignés sur le fait qu'ils ont jusqu'à présent essentiellement résisté.
Alle europäischen Staaten haben bislang die Appelle ignoriert, ihre Bürger zurückzuholen, vor allem die Männer, aber auch die Frauen. Für die Rückholung der Kinder ist man zwar offener, aber die Kurden wollen die Kinder nicht von ihren Eltern trennen. Hinzu kommen logistische, diplomatische und administrative Probleme für die Rückholung dieser Menschen. Das hat dazu geführt, dass in den letzten beiden Jahren nur eine ganz geringe Zahl an Frauen und Kindern in ihre Heimatländer zurückgeholt wurden.
De femmes et d'enfants ont été rapatriés depuis la Syrie.
Einige Staaten wie Frankreich, mit Abstrichen aber auch Deutschland, haben bisher in erster Linie Waisenkinder oder die Kinder ohne ihre Mütter zurückgeholt. Viele Regierungen betrachten die Ex-IS-Kämpfer als Sicherheitsrisiko, schieben vor, sie hätten keine diplomatischen Beziehungen zur kurdischen Selbstverwaltung im Norden Syriens, die Lager kontrolliert. Zuletzt kam die Pandemie als Argument hinzu. Anthony Dworkin vom European Council on Foreign Relations.
I think that the pandemic has been a convenient excuse for European countries.
Die Pandemie war den europäischen Staaten eine willkommene Entschuldigung, um das Problem auf die lange Bank zu schieben. Man sollte die Verzögerungen bei der Rückführung jedoch nicht in erster Linie der Pandemie zuschreiben, denn diese Politik existierte schon vor dem Coronavirus. Das Verhaltensmuster war klar, den Europäern widerstrebte es, diese Menschen zurückzuholen. Zwischen 5.000 und knapp 6.000 Europäer sind, je nach Schätzung, im Laufe der Jahre nach Syrien in den Kampf für den Islamischen Staat gezogen. Aus Frankreich kamen allein 2.000, doppelt so viele wie aus Deutschland. Auch aus Großbritannien stammten rund 850, aus Belgien etwa 500, 300 weitere aus Schweden. Ein Drittel von ihnen ist vermutlich im Kampf gefallen. Ein weiteres Drittel ist im Laufe der Jahre zurückgekehrt, der Rest auf der Flucht oder in den Lagern und Gefängnissen in Nordsyrien und im Irak. Einer von diesen Kämpfern war der Sohn von Marc Lopez. In einem 15-minütigen Eilverfahren wurde er vor 2 Jahren im Irak zum Tode verurteilt und hingerichtet. Seine Ehefrau und vier Kinder sitzen noch in einem Lager in Nordsyrien. Jetzt kämpft Marc Lopez im Kollektiv des Familles Unies mit rund 130 Familien in Frankreich dafür, dass die französische Regierung ihre Staatsbürger zurückholt, aus humanitären Gründen, aber auch, um ihnen einen fairen, einen rechtsstaatlichen Prozess zu garantieren.
Nous croyons encore que des prisonniers, quelle que soit leur faute et quel que soit leur crime, ont le droit d'être jugés et ont le droit d'avoir une défense.
Wir glauben, dass Gefangene unabhängig ihrer Vergehen Anspruch auf einen fairen Prozess, eine Verteidigung haben. In Deutschland sind unlängst Syrer für Verbrechen in Syrien verurteilt worden. Wir verlangen nicht mehr und nicht weniger, als dieses Prinzip auch auf die europäischen Bürger anzuwenden. Denn oft war und ist das Argument, auch von offizieller Seite zu hören, die Verbrechen sollten dort geahndet werden, wo sie begangen wurden, vor allem da die Beweisführung fernab vom Ort des Geschehens schwierig würde. Folter und Todesstrafe sind freilich weder im Irak noch in Syrien auszuschließen. Die Idee, ein Kriegsverbrechertribunal im Irak zu finanzieren, scheint trotz vermeintlicher Garantien deshalb im Sande verlaufen. Grundsätzlich verfolgen die europäischen Staaten sehr unterschiedliche Ansätze. Viele Länder erkennen Ex-IS-Kämpfern die Staatsbürgerschaft ab, was, wenn überhaupt, eigentlich nur bei Doppelstaatlern geht. Nicht alle Länder sind gleich strikt bei der Strafverfolgung. Thomas Renard vom Egmont-Institut.
Il y a des pays comme la Belgique, la France, les Pays-Bas.
Länder wie Frankreich, Belgien und die Niederlande verfolgen sämtliche Rückkehrer aus Syrien und dem Irak strafrechtlich. Andere, wie Großbritannien und Schweden, machen das nur bei einem kleinen Personenkreis. Sie setzen eher auf administrative Maßnahmen beziehungsweise auf eine psychologisch-soziale Betreuung, eine Art Mentoring für die Rückkehrer.
De Syrie et d'Irak.
Fruchtet diese Strategie? Nachweislich hatten die Attentate von Paris 2015 eine Syrien-Verbindung, wurden von Syrien-Rückkehrern initiiert. Das waren jedoch die großen Ausnahmen. Die aktuelle Gefahr, dass zurückgekehrte ehemalige Terroristen zu Wiederholungstätern würden, schätzen Experten wie Thomas Renard eher als gering ein.
On estime qu'un petit nombre seulement vont constituer une réelle menace.
Man schätzt, dass nur eine geringe Zahl von Rückkehrern eine Bedrohung darstellt und Attentate verüben könnte. Das zeigen Studien an Rückkehrern aus den vergangenen Jahren, die die Rückfälligkeit untersucht haben. Obwohl nur etwa 5% Tendenz haben, rückfällig zu werden, stellt das natürlich für unsere Sicherheitskräfte, Polizei und Geheimdienste und für die Strafgefängnisse eine Herausforderung dar.
Et les services pénitentiaires notamment.
Die Menschen, vor allem die Kinder, in den Lagern zu lassen, könnte langfristig aber das weitaus größere Risiko werden, meint indes Marc Lopez vom Kollektiv des Familles Unies.
C'est un enjeu humanitaire, parce que
Kinder in solchen menschenunwürdigen Bedingungen zu lassen, ist ein humanitäres Problem. Das ist eine Schande für unsere Demokratie, aber das Ganze ist auch ein Sicherheitsproblem. Denn die Kinder dort zu lassen, bedeutet künftigen Extremisten Rekruten zu liefern.
Des recrues à tous les futurs mouvements extrémistes.
Burkhard Birke berichtete über die europäischen Kinder und Frauen in syrischen Lagern. Drei prominente Katalanen, Abgeordnete des Europaparlaments. Sie leben in Belgien und Schottland, darunter der ehemalige Präsident der Autonomieregierung Kataloniens. Spanien will sie mit internationalen Haftbefehlen vor Gericht stellen, wirft ihnen Aufruhr und das Abhalten des Unabhängigkeitsreferendums von 2017 vor, das zuvor vom spanischen Verfassungsgericht verboten worden war. Gestern nun wurde die Immunität der drei aufgehoben. Unser Korrespondent in Madrid, Hans-Günter Kellner, hat sich umgehört, ob es denkbare Auswege aus dieser inzwischen internationalen Sackgasse geben könnte.
Carles Puigdemont sah auch in der Niederlage etwas Positives. Er bedankte sich bei den 35% der Abgeordneten des Europaparlaments, die gegen die Aufhebung seiner Immunität und der seiner Mitstreiter Toni Comín und Clara Ponsatti votiert hatten. Im Rahmen einer Pressekonferenz erklärte Puigdemont:
"Es ist ein Tag triste für das Parlament Europäer.
Es ist ein trauriger Tag für das Europäische Parlament. Wir haben unsere Immunität verloren, aber noch mehr hat das Europäische Parlament verloren und damit auch Europas Demokratie. Es geht hier um eine klare politische Verfolgung." So möchte Puigdemont auch vor dem Europäischen Gerichtshof gegen seine Auslieferung vorgehen. Der katalanische Jurist Jordi Nieva, Lehrstuhlinhaber für Prozessrecht an der Universität von Barcelona, sagt hingegen gegenüber dem Radiosender Cadena Ser: "Die Mitglieder des Europaparlaments sagen, dass hier keine politische Verfolgung vorliegt und heben gerade deshalb die Immunität der Politiker auf." Bevor Puigdemont, Comín und Ponsatti vor 2 Jahren Europaabgeordnete wurden, hatten die belgischen Richter die Auslieferung unter anderem deshalb abgelehnt, weil sie fanden, dass die Unschuldsvermutung in Spanien nicht garantiert sei. Diego López Garrido, Vizevorsitzender der den Sozialisten nahestehenden politischen Stiftung Alternativas, meint, diese Haltung hätten die Europaabgeordneten nun verworfen. Es stimmt einfach nicht. Spanien sei kein Rechtsstaat und die Unschuldsvermutung sei nicht garantiert. Unsere Richter sind unabhängig, niemand kann sie aus dem Amt entfernen. Wer Mitglied in der Europäischen Union ist, muss die rechtsstaatlichen Prinzipien garantieren. Und wenn dabei Probleme festgestellt werden, wird gegen dieses Land ein Verfahren eingeleitet, so wie gegen Ungarn oder Polen. Der sozialistische Politiker meint, Puigdemont und seine beiden Mitstreiter sollten sich für das verfassungswidrige katalanische Unabhängigkeitsreferendum von 2017 nun auch vor Gericht verantworten. Eine Verurteilung wegen Aufruhr und Veruntreuung gilt dabei als wahrscheinlich. Schließlich sind wegen der Vorkommnisse bereits 12 weitere Unabhängigkeitsanhänger zu Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt worden. Weitere Verurteilungen könnten den Konflikt in der Region jedoch neu anheizen. López Garrido schlägt darum vor: "Eine Möglichkeit wäre, den Strafrechtsparagraphen über Aufruhr zu reformieren. Wenn man dabei die Strafen reduziert, könnten die Verurteilten aus der Haft entlassen werden. Das erscheint mir eine sauberere Lösung als zum Beispiel eine Begnadigung. Ich bin grundsätzlich gegen Begnadigungen. Das ist eine Maßnahme, die gegen die Trennung von Politik und Justiz verstößt." Über eine solche Lösung wird in Spanien schon länger spekuliert. Sie wäre auch mit einer Auslieferung vereinbar, heißt es aus dem Außenministerium. Im Falle einer Verurteilung könnten auch Puigdemont, Comín und Ponsatti mit einem niedrigeren Strafmaß rechnen. Und der Konflikt um Katalonien würde wieder auf dem politischen Parkett statt in den Gerichtssälen ausgetragen. Man könnte ausloten, welche Ausweitung der Autonomie noch möglich ist, welche Kompetenzen noch übertragen werden können. Aber das muss im Rahmen der Verfassung geschehen. Ein Dialog mit Grenzen also, denn Spaniens Verfassung schließt die Unabhängigkeit einer Region des Landes ausdrücklich aus.
Hans-Günter Kellner war das über Spanien, die katalanische Unabhängigkeitsbewegung und den Rechtsstreit um die prominenten katalanischen Abgeordneten des Europaparlaments. Und das war Europa heute, Ausgabe 10. März. Für Ihr Interesse bedanke ich mich, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Am Mikrofon war Ursula Welter. Thank you.